Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Mikros Dynamis im Oktober 2017. Wir danken für alle Anrufe und die überbrachten Wünsche. Herzlich willkommen.
Empfangen um 19:41 Uhr.
Oskar, hallo, das ist Jule. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Und ich will beten für dich und wünsche dir alles Gute. Ade.
Hallo Alex, ich finde es gut, wenn du immer solche zu der Aufnahme immer Sendung und machen. Finde ich ganz perfekt. Und Gottes Segen. Mit Gottes Kraft. Dank dir.
Um 17:48 Uhr. Ja, Alex, guten Tag. Wir wollten nur wissen, ob du heute vorbeikommst oder morgen. Danke. Schöne Zeit.
In der heutigen Sendung hören Sie den Text eines Briefes aus Jerusalem. Der Verfasser möchte nicht genannt werden, aber er hat uns halt erlaubt, diesen Text in unserem Radioprogramm dran zu bringen. Am Freitagabend und Grüße mit ein paar Worten aus dem Hebräerbrief. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Dieser Abschnitt ist in der Schlachterbibel überschrieben und zusammengefasst mit den Worten: Nur durch den Glauben an das Evangelium kann Israel in die Sabbatruhe eingehen. Das ist schon eine Predigt in sich selbst. Heute Abend wiesen uns die Kinder während dem Gespräch mit einem Nachbarn darauf hin, dass am Himmel über Jerusalem viele Vögel kreisen. Es waren Störche, die ersten Vorboten des Winters, die sich schon auf dem Weg nach Afrika machen. Und man ist an die Aussage von Jeremia erinnert. Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein, aber mein Volk kennt die Rechtsordnung des Herrn nicht. Ja, wir dürfen beten für die Kinder Abrahams dem Fleische nach, dass auch sie in die Sabbatruhe eingehen mögen. Mit Paulus sage ich aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, dass aber wir Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Was für ein Vorrecht, dass wir sehen dürfen, wie die Verheißungen an die Väter sich alle in Jesus dem Gesalbten erfüllt haben und noch erfüllen werden. Schön, dass wir uns freuen dürfen auf unseren wiederkehrenden Herrn und Heiland. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in dem Eifer der rechten Erkenntnis nach und ringen, in diese ewige Sabbatruhe bei unserem Herrn Jesus einmal einzugehen. Seit Sonntag dürfen wir wieder zurück in unserer Wohnung hier in Jerusalem sein und freuen uns, dass wir nicht mehr aus Koffern leben. Gott sei Lob und Dank, dass sich während unserer Abwesenheit einige Geschwister gefunden haben, die den kompletten Zeitraum von 9 Wochen ausgefüllt haben und geholfen haben, die Miete zu bezahlen. Gott sei auch Lob und Dank für die ganzen schönen Begegnungen und Gemeinschaften in West-, Nord-, Süd- und Ostdeutschland. Gott sei auch Lob und Dank für die Möglichkeit, den Rückflug antreten zu dürfen, nachdem unsere Tochter 6 Tage davor die Windpocken bekommen hatte. Obwohl sie schon ziemlich abgeklungen waren, wussten wir bis zuletzt nicht, ob sie uns so ins Flugzeug lassen, aber es hatte keiner etwas zu beanstanden. In einem Lied heißt es: Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. So erfreuen wir uns ein wenig der freien Tage, bevor nächsten Dienstag wieder das 3. Semester mit Bibel Hebräisch 3, nordwestsemitische Dialekte und, so Gott es möglich macht, Arabisch beginnt. In Bezug auf das Hebräisch möchte ich nur jeden ermutigen, der es auch auf dem Herzen hat, diese Sprache zu erlernen, dafür Zeit und Kraft zu investieren. Es ist erstaunlich, wie viel man beim täglichen Bibellesen entdeckt, das einen tieferen Sinn ergibt oder auch nicht ganz konsequent übersetzt wurde. Zum Schluss noch die Gebetsanliegen, die ihr auf eure Gebetsliste nehmen könnt. Die Schwangerschaft mit unserem vierten Kind, der Geburtstermin ist Anfang Januar. Das Erlernen der Sprachen, Gottes weiterer Weg für uns nach Mai 2018. Hiermit wünschen wir euch allen ein ruhevolles Wochenende im Friedefürsten Jesus, unserem großen König. Schöne Grüße und wir freuen uns, von euch zu hören, Familie M. Als nächstes hören Sie einen persönlichen Lebensbericht von Winfried. Winfried berichtet uns, wie er eigentlich zum christlichen Glauben gefunden hat. Er erzählt von Leuten, die ihn in die Gemeinde eingeladen haben. Nun fühlt er sich dort sehr wohl, in der Mitte von Gleichgesinnten, in der Mitte von Christen. Hören Sie nun den ersten Teil des Glaubensberichts von Winfried.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, ich möchte mich heute mal vorstellen bei euch, mein Zeugnis abgebend, wie ich Jesus gefunden habe. Mein Name ist Winfried Disput und ich komme aus Theres. Ich bin Rentner und ich nutze meine restliche Lebenszeit, um mit Gott und der Welt ins Reine zu kommen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Ich bereite mich vor auf das Leben nach diesem Leben, weil ich in der Zwischenzeit glaube, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Aber mein ganzes Leben kann ich hier nicht ausbreiten, aber ich will nur den für mich wichtigen Teil mal vortragen, nämlich, wie bin ich zu Jesus gekommen, wie habe ich ihn gefunden, weil nur das alleine zählt. Es sind ja drei Dinge wichtig. Wir sprechen in der Bibel immer von den drei Gs, nämlich Glaube, das Gebet und die Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber ich meine nicht irgendeine Gemeinde, sondern in der richtigen Gemeinde. Ich war schon oft hier, dass ich mit gutem Gewissen heute sagen kann, bei euch hier, da bin ich in der richtigen Gemeinde. Ja, wie kommt's, dass ich gerade auf eure Gemeinde gestoßen bin, aufmerksam geworden bin? Ich frage mich, war das wieder mal eine Eingebung von Gott, indem er durch einen anderen gewirkt hat? Ja, ich glaube schon, dass es so war. Ich glaube, dass unser Herr hier seine Hand im Spiel gehabt hat. Übrigens fällt mir in letzter Zeit sehr oft auf, dass ich mit Menschen zusammenstoße, mit denen man sich gut unterhalten kann, wo ich sofort gemerkt habe, die sind mit Gott verbunden, die passen zu mir. Eine dieser Menschen sind Johannes und seine Frau, die ja hier gerade auch in der Gemeinde sitzen, also auch Bruder und Schwester. Die waren für mich solche Menschen. Ich darf sie inzwischen zu meinen Freunden zählen. Johannes hat mir an einem Tag gesagt, Winfried, komm doch einfach mal mit in unsere Gemeinde. Er meinte damit die christliche Gemeinde in Schweinfurt. Also jetzt nicht eure. Und schau, ob es dir da gefällt. Es wäre halt so anders als in einer Kirche, so hat er gesagt. Und da bin ich einfach mal mitgegangen. Ich war einfach neugierig. Und ich musste erkennen, es gefiel mir sogar sehr. Genauso, wie es mir heute bei euch hier in Gerolzhofen gut gefällt. Ich spüre hier gegenseitige Liebe und auch, dass Gott mitten unter uns ist. Ich fühle mich eigentlich immer wohl, wenn ich unter Gleichgesinnten bin, das, was meinen Glauben betrifft. Und da denke ich, das kann doch nur förderlich sein, wenn man sich über dasselbe Thema unterhalten kann, also über Gott und die Welt sprechen kann. All das prägt ja auch, wie man so sagt, wenn man auf der Suche ist, so wie ich. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass ich in der Gemeinde in Schweinfurt guten geistigen Führern begegnet bin. Ich habe sehr gern ihren Predigten zugehört und viel dabei gelernt. Mir fiel auch auf, dass dort viele junge Menschen waren, die mit voller Begeisterung das Wort Gottes verkündigt haben. Hier in Gerolzhofen ist mir das auch aufgefallen. Viele junge Menschen. Der eine junge Bruder aus Schweinfurt, an den ich mich noch erinnere, der hieß Lukas. Er ist mir besonders aufgefallen und seine Predigt habe ich noch im Kopf. Sein Thema war Jesus erleben und nicht erklären. Das war wieder mal Wasser auf meine Mühlen. Aber auch hier in eurer Gemeinde in Gerolzhofen fühle ich mich wohl. Ihr macht auf mich den Eindruck wie eine kleine Familie, die gerade im Begriff ist, zu wachsen. Da bin ich ja gerade rechtzeitig gekommen. Und ich will gerne meinen Beitrag dazu leisten, auch mal zu predigen und dienen und alles tun, was in meinen Kräften steht.
Sie hörten den ersten Teil des Glaubensberichts von Winfried. Weitere Teile folgen demnächst. Es lohnt sich also wieder einzuschalten. Erntezeit. Lange hat man darauf gewartet. Man verfolgte den Wetterbericht, hoffte auf genügend Regen und Sonnenschein. Und unter der Erde keimten die Samen, die man zuvor in den Boden gelegt hat. Bald waren grüne zarte Pflänzchen zu sehen, aufschießende Halme. Jetzt ist die Zeit da, die Früchte zu ernten. In unserem Fall geht es um dreschbare Früchte. Es geht um Getreidesorten, um Hafer, Gerste, Weizen, Roggen oder aber Mais, Raps, Sonnenblumen, Reis, Flachs, Soja, Linsen, Bohnen und Hirse. Ja, also ich muss ehrlich sagen, da bekommt man ja ganz schön Appetit, wenn man diese Wörter hört. In dieser Zeit gilt es, schnell die Ernte einzubringen und da werden mitunter auch sehr viele Überstunden gearbeitet. Arbeitstage der Landwirte besonders lang werden, ist eine zuverlässige und moderne technische Ausstattung unerlässlich. Moderne Mähdrescher bieten optimale Arbeitsbedingungen, Bewegungsfreiheit, gute Rundumsicht, Klimatisierung und einen niedrigen Geräuschspiegel in der Kabine. Der Fahrer und sein Einweiser sitzen in Premium-Sesseln mit Luftfederung, Belüftung und Sitzheizung. Das ist ihr Job. Den machen sie gerne und damit ernähren sie ihre Familien. Im Herbst feiern die Christen traditionell das Erntedankfest. Sie danken dem Schöpfer für die Pflanzen und Früchte, für die Erträge von Acker, von den Bäumen. Christen feiern Erntedankfest. Und dabei geht es nicht nur um Früchte, die das Feld hervorträgt oder hervorbringt, auch nicht nur um Früchte von Bäumen, sondern es geht auch um geistliche Früchte. Denn der Herr Jesus sagte einmal, dass ein guter Baum edle Früchte trägt. Er sagt auch, dass ein gutes Land, ein edles Land, wenn es das Wort hört, Frucht tragen kann in Ausdauer, und zwar in einem edlen und einem guten Herzen. Wie gesagt, es geht bei dem Erntedankfest auch um die geistliche Frucht. Und ich denke, dass die christliche Gemeinde, die christliche Versammlung den Menschen eine Motivation für die dauerhaftesten, uneigennützigsten, für die inhaltsreichsten und mutigsten Dienste auf Erden gibt. Ja, auch das sind Früchte. hören Sie jetzt ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat.
Es ging ein Seemann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und etliches fiel auf den Fels, und da es aufging, verdorrte es, darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre. Er aber sprach: Euch ist's gegeben zu wissen das Geheimnis des Reiches Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, dass sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an den Wege sind, das sind, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf das sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, und die haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und gehen hin, unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens untersticken und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, das nicht kund werde und an den Tag komme. So seht nun darauf, wie ihr zuhöret, denn wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, von dem wird genommen, auch was er meint zu haben.
Sie hörten jetzt einen Kurzbeitrag zum Thema Ernte und Erntedankfest. Als nächstes folgt das achtfache Gebet für den Missionar. Sie hören heute Punkt 7. Nummer 7. Gebet für die richtige Einstellung zu den Verlorenen. Auch Missionaren fällt es schwer, verlorenen Menschen immer mit der Liebe Jesu und ganzer Wertschätzung zu begegnen. Wer ständig mit dem Chaos der Sünde konfrontiert wird, wer permanent die Folgen des Alkohols, der Drogen, der vielfältigen Sünde sieht, der stumpft im Laufe der Zeit ab und will nicht immer dieses Elend ansehen. Es wäre einfacher und schöner, sich mit lieben Christen in der Gemeinde zu umgeben und den Herrn anzubeten, als draußen in der Welt unterwegs zu sein, um Verlorene zu Jesus einzuladen. Missionare brauchen das anhaltende Gebet von Freunden, damit ihre Liebe zu den Verlorenen nicht erlischt. Hören Sie jetzt das aktuelle Interview, das wir mit Elisabeth Merz geführt haben. In unserer heutigen Sendung hören Sie Teil 1 des Interviews. Elisabeth Merz arbeitet bei Help for the Maasai, einer christlichen humanitären Organisation. Diese Organisation hilft und dient der mittellosen Bevölkerung im Maasai-Land in Afrikas Osten, in Tansania. Die Maasai sind Nomaden und sie ziehen mit ihren Herden im Norden Tansanias hin und her. Durch die Arbeit von Help for the Maasai kommen die Maasai mit dem Licht des Evangeliums in Berührung. Das verändert sie zum Guten hin und sie übernehmen zum Teil gute Moralvorstellungen eines christlichen Lebens. Viele Maasai haben ihr Leben bereits Jesus Christus anvertraut. Auf www.maasai.org finden Sie weitere Informationen zum Dienst von Help for the Maasai. Herzlich willkommen zum aktuellen Interview, heute mit Elisabeth, und es geht um Hilfe für die Maasai. Es ist ein Verein, der sich in Tansania für die Maasai einsetzt, und Elisabeth wird sich jetzt ganz kurz hier vorstellen und auch die erste Frage vielleicht beantworten. Du lebst hier in einer wunderschönen Gegend in der Fränkischen Schweiz. Du hattest einen sicheren Job in Nürnberg und bist aufgebrochen nach Ostafrika. Warum eigentlich?
Also ich habe schon als junges Mädchen eigentlich den Ruf verspürt, in die Mission zu gehen. Das war mein Wunsch schon seit ich ungefähr 10 Jahre alt bin. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe meine Ausbildungen zu Ende gemacht. Ich bin Hauswirtschaftsleiterin und Krankenschwester. Habe dann auch gearbeitet in Deutschland und bin 1994 und 1995 schon mal in Tansania gewesen und dann zurückgekommen. Und ja, dann hat mich mein Weg wieder zurückgeführt. Und zwar im Jahr 2009. Und diesmal in einen ganz anderen Ort in Tansania, in dem Norden des Landes, an der Grenze zu Kenia, um dort unter den Maasai zu arbeiten. Und weil du gerade gesagt hast, dass hier so eine schöne Gegend ist, aus der ich komme, und das ist wahr, ich liebe meine Heimat. Das hat aber, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Die Landschaft ist sehr schön hier, die Menschen sind nett, es ist meine Heimat, in der ich geboren und groß geworden bin. Und trotzdem ist für mich so, dass wenn der Ruf Gottes an einen ergeht, dann ist das eigentlich viel wichtiger. Oder dann ist das, wenn das Herz brennt innerlich, dann ist man da, wo man ist, am richtigen Platz. Ob das jetzt immer nur landschaftlich schön ist oder nicht, das ist ganz zweitrangig, aber ich muss ja sagen, ich habe auch noch das Glück, dass ich auch dort in einer landschaftlich wunderschönen Gegend leben darf und dann auch noch umgeben von Tieren, die man hier nur im Zoo besichtigt, wie zum Beispiel Giraffen und Zebras und Löwen und Leoparden und Hyänen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gruselig an, ich komme ja auch nicht ins Haus, aber in dieser Gegend darf ich eben wohnen, mitten in der Wüste, in der Steppe, also auch sehr, sehr ländlich. Und von daher ist es kein großer Verlust.
Ja, beschreib uns doch mal deinen aktuellen Arbeitsplatz dort in Tansania. Wenn wir jetzt einen Rundgang machen über das Gelände, in dem du ja tätig bist, wie schaut es dort aus?
Also man darf sich das Gelände vorstellen, das sind vielleicht 2 Hektar. Und wir haben auf dem Gelände verschiedene Gebäude, also Wohngebäude, Wirtschaftsgebäude wie Küche und dann natürlich unser Herzstück ist die Schule. Wir haben eine English Medium Primary School, das heißt eine Art Grundschule, könnte das vielleicht auch als Hauptschule bezeichnen, die wir dort bauen konnten und Kinder eben in dieser Schule aufnehmen. In jeder Klasse sind 30 bis 35 Kinder und sie kommen schon zu uns im Kindergarten. Und die Schule ist quasi ein großes Zentrum, könnte man so sagen. Dann gibt es noch Wohnhäuser für die Lehrer. Ein Großteil der Lehrer, die kommen aus der Stadt zu uns, weil im Dorf einfach nicht ausreichend qualifiziertes Personal zu finden ist. Und für die haben wir da auch Wohnungen gebaut. Und zusätzlich natürlich auch Gästewohnungen und, wie ich schon sagte, Wirtschaftsgebäude.
Ich habe gelesen, ihr hattet eine Volontärin, die Lena, in der Schule. Was genau hat sie gemacht und wie läuft so ein Volontariat oder so ein Praktikum bei euch ab?
Also Lena ist eine unserer Volontärinnen und wir haben dauernd Volontäre da, kann man sagen. Vielleicht manchmal mit kurzen Unterbrechungen. Die Volontäre kommen zu uns über eine christliche Organisation, nennt sich Christliche Fachkräfte International. Und sie sind bei uns in der Regel 11 Monate und helfen in verschiedenen Bereichen mit, sowohl in der Schule, indem sie die Lehrer assistieren, und dann im Internat, in unserem Mädcheninternat, mithelfen, zum Beispiel bei der Freizeitgestaltung für die Mädchen, dann in ganz praktischen Arbeiten im Garten helfen oder die Männer oder jungen Männer, die dann kommen, sind dann eher so die technischen und Praktiker vor Ort, die sich halt mit Reparaturarbeiten oder Bauen beschäftigen. Also es gibt immer irgendwas zu tun. Jedenfalls, vielleicht kann ich das noch sagen zu den Volontären, sie finden in der Regel immer die Arbeit sehr, sehr schön und abwechslungsreich und spannend und ja, sie genießen es, da zu sein, weil man so eintaucht in eine ganz andere Kultur und Menschen und die Menschen aber sehr, sehr freundlich sind und es einem auch leicht machen, einen wirklich sehr, sehr herzlich aufnehmen.
Was kriegen die Volontäre oder die Mitarbeiter dort zu essen eigentlich?
Das ist auch eine interessante Frage. Prinzipiell ist das Essen schon anders als hier. Jetzt wir als Europäer essen schon auch gemischt, würde ich sagen. Bisschen europäisch, bisschen afrikanisch. Und morgens essen wir in der Regel Brot mit Marmelade, Margarine, Honig. Also sehr einfach. Essen vielleicht noch eine Banane dazu. So Obst gibt es ja. Zwar in Malambo eher nicht, weil es ja trocken ist, aber wir können trotzdem am Markttag Obst kaufen gehen. Und dann den Rest, Mittagessen, das können wir in der Schule bekommen. Das ist sehr, sehr einfach. Da gibt es diesen Maisbrei, den sogenannten Ugali mit Bohnen oder ein Bohnen-Maisgemüse, Eintopf. Es ist ein sehr, sehr einfaches Essen, wenn man Witz hat. Wir wollen aber ganz bewusst uns auch nicht so sehr abgrenzen in unserem Lebensstil von den Einheimischen, um einfach auch zu zeigen, wir sind ein Teil von euch.
Der Oldonyo Lengai ist ein heiliger Berg für die Maasai. Welche Religion haben Sie?
Also Maasai glauben an ein göttliches Wesen, aber nicht an einen persönlichen Gott. Und sie glauben, dass dieser Gott vielleicht in Form eines Geistes in diesem Berg wohnt. Das ist ein Vulkan mit einem tiefen Krater. Und in früheren Zeiten, also inzwischen hat es sehr nachgelassen, sind die Maasai auch dahin gepilgert, haben Opfer gebracht, haben zu diesem Gott gefleht, zum Beispiel um Regen, um Schutz vor Krankheiten, um Vermehrung der Rinderherden. Ja, das war so das, was sie geglaubt haben. Und natürlich, wie man das oft in diesen Kulturen macht, diesen Gott immer zu besänftigen, damit er einem möglichst günstig gestimmt ist. Die Maasai glauben aber nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. Der Tod ist für sie sozusagen das Ende. Danach kommt nichts und deswegen haben sie auch sehr große Angst vorm Sterben. Also ganz fürchterliche Angst. Es geht dahin, dass man Sterbende und Sterbende eigentlich oft alleine lässt oder tote Menschen aus der Gemeinschaft rausbringt und dann irgendwo in der Steppe begräbt. Oder einfach nur eigentlich den wilden Tieren überlässt. Auch das Begraben ist keine Kultur der Maasai. Also man möchte den Tod, den Toten und den Tod möglichst weit von der Gemeinschaft der Lebenden wegbringen, weil man Angst hat, dass sonst der Fluch des Todes kommen könnte und eben noch mehr Leute dann sterben.
In wenigen Tagen geht es wieder nach Afrika für dich und du wirst deine Arbeit wieder aufnehmen. Du hast hier in Deutschland 10.000 Straßenkilometer zurückgelegt. Du hattest eine Begleiterin, eine 22-jährige Studentin. Wie waren die Reaktionen eigentlich auf eure Vorträge? Wie war die Unterstützung hier in Deutschland?
Also die Orte, wo wir Vorträge halten konnten, das waren zum Teil Schulen, zum Teil Gemeinden oder andere Veranstaltungen. Da sind wir sehr, sehr offen aufgenommen worden. Wir konnten mit großer Freiheit einfach erzählen, was wir da machen und was uns wichtig ist. Und auch Namayana hat viel von ihrem Leben erzählt als typisches Maasai-Mädchen und junge Frau, die die Möglichkeit hat zu studieren. Und wir haben in der Regel auch immer auf die Wichtigkeit des Evangeliums hinweisen können. Das ist auch für Namayana ein was ganz Wichtiges. Entschuldigung, darf ich noch was sagen zu den Maasai? Ich habe ja gerade gesagt, dass die Maasai so Angst haben vor dem Tod. Also die Maasai, wenn sie Jesus nicht kennen. Aber wenn sie Christen werden, ist es ganz erstaunlich, wie sie dann plötzlich diese Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht, das spielt eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Und es kommt vor allem ganz oft in ihren Liedern zum Ausdruck. Also Maasai haben dann, schreiben auch ihre eigenen Lieder nach ihrer eigenen Melodie, die sie halt so singen, ihre eigene Art, Musik zu machen. Und das Wort Himmel und die Freude darauf, bei Gott zu sein, im Himmel zu sein, keine Angst mehr haben zu müssen vor dem Sterben, das ist in ganz vielen Liedern ein ganz zentrales Thema.
Sie hörten den ersten Teil des Interviews mit Elisabeth Merz über ihren Dienst bei Help for the Maasai im Norden Tansanias in Afrika. Help for the Maasai setzt folgende Schwerpunkte bei ihren Projektarbeiten: Ausbildung, evangelistische Arbeit, Gesundheitsarbeit, Stärkung der Frauen, Nöte der Armen und Bedürftigen lindern. Demnächst hören Sie den zweiten Teil des Interviews mit Elisabeth Merz. Und hiermit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Der Bayer sagt, das war's jetzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder unsere Sendung einschalten würden. Wie immer Freitagmittag. Und eine Wiederholung am Sonntagvormittag sowie am Sonntagabend. Alexander sagt Tschüss und wünscht Ihnen noch eine angenehme Zeit.